Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Kennt ihr diese vier Firmen?
Wanda, Vivo, Mengniu, Hisense.
Das sind chinesische Firmen, die man zurzeit sehr häufig bei der Fußballweltmeisterschaft in Russland sehen kann. Chinesische Firmen, die auf Reichweite hoffen und deswegen als Sponsoren auftreten. Warum sie das sonst noch tun, erklärt uns in diesem Podcast unser China-Korrespondent Steffen Wurzel. Mein Kollege Tommy Wheeler aus unserer Sportredaktion, der sagt uns, warum jetzt diese chinesischen Firmen da sind und nicht andere, europäische oder amerikanische. Warum die FIFA also so einen schlechten Ruf hat und das seit Jahren und wie das in Zukunft vielleicht noch weitergehen könnte, wenn die WM dann in Katar oder in den USA stattfindet. Und wir hören Mark Huster. Der war mal Weltmeister und Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen im Gewichtheben, also richtige Weltklasse. Und trotzdem sagt er, ich hatte so gut wie keine Sponsoren. Warum das so war und wie er jetzt jungen Athletinnen und Athleten helfen will, doch noch Sponsoren zu finden, auch das alles in diesem von euch mit eurem Rundfunkbeitrag gesponserten Podcast von Ab 21. Vielen Dank dafür. Ich bin Dominik Schottner und wünsche euch viel Spaß dabei.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn ihr Fußball guckt, Russland, Fußball, WM, dann sind euch vielleicht diese Namen hier schon mal aufgefallen.
Wanda, Vivo, Mengniu, Hisense.
Ja, das sind vier chinesische Firmen, korrekt ausgesprochen von unserem China-Korrespondenten Steffen Wurzel. Die interessieren sich sehr für die Fußballweltmeisterschaft, muss man sagen, sind sehr präsent da auf den Banden, weil viele, viele Millionen Zuschauer das natürlich gucken. Und das ist mir jedenfalls besonders aufgefallen, weil es ja auch eine namensgleiche österreichische Band gibt, die aber Wanda heißt und nicht Wanda. Was jetzt die chinesische Firma macht, hat uns Steffen Wurzel so erklärt.
Wanda ist der größte Unterhaltungskonzern in China, wahrscheinlich sogar in Asien. Die sind groß geworden mit Immobilien, die haben einen ganz schillernden Chef, der heißt Wang Jianling. Der ist einer der reichsten Milliardäre in ganz China. Der hat es mit einer engen Connection zur chinesischen Staats- und Parteiführung zu ganz viel Geld gebracht. Inzwischen aber hat das wohl ein bisschen übertrieben, denn die chinesische Führung hat ihn ziemlich auf den Kieker. Aber ein sehr wichtiges Unternehmen, ganz viele Kinos in China und übrigens auch in Amerika gehören zu diesem Wanda-Konzern. Die haben außerdem Freizeitparks und Unterhaltung, solche Geschichten.
Und zusammen mit Vivo, mit Mengniu und Hisense sind sie jetzt in einen sehr elitären Kreis aufgenommen worden, nämlich den Kreis der 12 wichtigsten Sponsoren der FIFA. Dafür haben sie natürlich was gezahlt. Sind nicht einfach so dazugekommen, weil die gesagt haben, Mensch, Wanda fehlt uns noch in unserer Liste, sondern bis zu 32 Millionen Euro haben die dafür gezahlt. Fragt sich nur, warum tun die das? Die Firmen sind tendenziell eher auf dem chinesischen Markt aktiv. Der ist natürlich riesig. Ist klar, eine Milliarde Menschen und mehr, aber Steffen Wurzel sagt, genau dieser chinesische Markt soll damit natürlich auch angesprochen werden, denn auch die Chinesen gucken WM, auch wenn sie nicht dabei sind.
Wenn man den Chinesen erzählt, und das macht die FIFA seit vielen Jahren, WM ist das Coolste unter der Sonne, dann wird das hier auch geschaut. Also das ist im Grunde wie ja auch in anderen europäischen Ländern, wo die Mannschaften nicht dabei sind. Man versucht hier so ein bisschen das WM-Gefühl aufzubauen. Das gelingt der FIFA ziemlich gut. Es ist natürlich so, dass man unterscheiden muss. Die chinesische Mittelschicht, die immer wichtiger wird, die hat auch Geld zur Verfügung. Die kaufen sich Trikots, die treffen sich abends oder auch nachts. Das ist hier ja ziemlich spät abends mit den Spielen wegen der Zeitverschiebung alles. Man setzt sich hier in die Kneipe und guckt das alles an. Das ist das eine, dass also so ein Gefühl entsteht, oh, da geht ein cooles Event ab. Das zweite ist aber, dass Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ein großer Fußballfan ist und vorgegeben hat, okay, wir müssen irgendwann es selber schaffen, nicht nur die WM auszurichten, sondern wir sollten sie dann auch bitteschön im eigenen Land gewinnen. Und das dritte ist, das ist eher so eine FIFA-Thematik an sich, dass der FIFA ja in den vergangenen Jahren ganz viele große Sponsoren aus Europa und aus Amerika abgesprungen sind wegen dieser ganzen Korruptionsskandale. In China drückt man da ein, zwei Augen zu und deswegen sind diese Firmen ziemlich scharf drauf, dort Sponsoring zu machen.
Also WM 2022 in Katar, 2026 dann Mexiko, USA und Kanada und 2030, wer weiß, vielleicht in China. Schauen wir mal, bis dahin fußballerisch ist auf jeden Fall noch eine ganze Menge zu tun. In dem Riesenland aktueller Platz auf der FIFA-Tabelle 75 von 206.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
An der Stelle mal Dank an euch alle, ihr seid unsere Sponsoren. 50 Cent von euren 70,50 Euro des Rundfunkbeitrags gehen im Monat an uns und an unsere großen Geschwister Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Euer Return of Investment, ich würde sagen, ist auf jeden Fall gesichert. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft, da ist die chinesische Wirtschaft sehr prominent. Die sponsert die, aber nicht etwa, weil die so tiptop reich waren, sondern vor allem, weil andere Sponsoren Platz gemacht haben. Europäische und amerikanische Firmen waren, sagen wir mal ganz diplomatisch, etwas unzufrieden mit der Firma. Welche Firmen das waren und über was die da so unglücklich waren, weiß mein Kollege Tommy Wieler aus unserer Sportredaktion. Hi Tommy.
Guten Abend, hi.
Heute Dominik. Mal nicht über das Ergebnis der Spiele sprechen, die sind relativ unbedeutend, sondern wir gucken mal auf das Umfeld der Fußball-Weltmeisterschaft. Was genau ist denn da passiert im Vorfeld der WM, dass sich so Firmen wie Sony oder Continental verabschiedet haben aus der Reihe der Sponsoren?
Das Ganze hängt natürlich mit dem FIFA-Skandal 2015 zusammen, wenn du dich erinnerst, damals die Razzia im Züricher Luxushotel, wo mehrere ehemalige und noch aktive Funktionäre der FIFA festgenommen wurden, nach Ermittlungen des FBI in Zusammenarbeit mit den Schweizer Bundesbehörden. Und da ging es quasi los mit dem Sinkflug für den Weltfußballverband. Der langjährige Präsident und Hauptverantwortliche für die Skandale innerhalb der FIFA, Sepp Blatter, der ist zurückgetreten und auch zur Wahl danach im Februar 2016 nicht mehr angetreten. Und deshalb haben diese Firmen natürlich ein Problem gehabt, die du gerade genannt hast. Einerseits für ihr eigenes Image Befürchtungen gehabt, das wäre auch ein beträchtlicher Schaden für sie, auch gerade heute, wo es ja die Philosophie von Good Governance gibt, dass man sich dann selbst möglicherweise schadet, hat man dann gesagt, man macht einen Rückzieher.
Ist denn jetzt das Image nicht aufpoliert worden in dieser Zeit? Es gibt immer einen anderen Generalsekretär inzwischen.
Ja, es gibt Gianni Infantino seit Februar 2016. Aber viele sagen ja, der sei noch schlimmer als sein Vorgänger, Sepp Blatter. Also ich denke, es geht weiter mit der Kungelei, mit der Mauschelei innerhalb der FIFA. Da hat sich eigentlich grundlegend nichts geändert. Und von daher hast du halt auch momentan die Situation, dass die FIFA klamm ist. Sie hat in den letzten 3 Jahren 700 Millionen Dollar Verlust geschrieben. Mhm. Das heißt, so langsam schrumpfen die Reserven und man braucht natürlich ganz dringend Sponsoren. Und bei der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft, die gerade in Russland läuft, da war es zwar einfach, was die großen Sponsoren anging, da hat man nahezu alle Plätze vergeben, aber es gibt mittlerweile ein dreistufiges Konzept bei der FIFA und für die unteren zwei Kategorien, da war es nicht so einfach, Plätze zu vergeben, vor allem für die lokalen Sponsoren in Russland. 20 Plätze waren ausgelobt und gerade mal 5 hat man vergeben.
Aha, ist das ein Zeichen, dass so viele chinesische Firmen jetzt sehr prominent gerade auf den Banden sind? Deutet das irgendwas an in Richtung der Zukunft?
Das deutet auf jeden Fall was an, dass Gianni Infantino hofiert sehr China, denkt auch ein bisschen natürlich an diesen Markt in Zukunft. Man plant dort irgendwann auch eine Fußball-Weltmeisterschaft. Andererseits hofiert er auch russische Firmen sehr stark und Firmen in den Golfregionen. Also das ist sein Markt, auf den er sich konzentriert, wo er auch bei großen Staatsmännern ab und zu Besuch ist. Wladimir Putin ist ein guter Freund von ihm, unter anderem. Ja, also es ist schon, denke ich mal, ein Trend für die Zukunft zu erkennen, zumindest für das nächste Weltmeisterschaftsturnier 2022, was ja in Katar stattfinden wird.
In Katar, genau. Wenn man da jetzt als Sponsor konsequent wäre, ja, dann müsste man eigentlich sagen, ciao, das war's, da können wir nicht hin, weil wegen der Stadien, die von Sklaven gebaut wurden oder das, was man früher vielleicht Sklaven genannt hätte.
Ja, unter anderem aufgrund der Menschenrechtsverletzung bzw. Verletzung der Arbeiterrechte, was die Bauarbeiter auf den Baustellen für die Errichtung der Stadien angeht. Natürlich müssen wir auch diskutieren über die klimatischen Bedingungen, auch das spielt eine Rolle, denn es wird ja die erste Weltmeisterschaft sein, die bei uns dann im Winter stattfinden wird. Ist ja ein ganz komisches Gefühl, möglicherweise schneit's hier draußen und dann spielen die dort Fußball in Katar. Also es gibt eine Menge Gründe dafür, dass auch westliche Firmen bei diesem Turnier bestimmt zweimal nachdenken werden, ob sie sich dort engagieren oder nicht.
Sagt Tommy Wieler aus unserer Sportredaktion zum Thema Sponsoren bei der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2018.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die größte Schande gestern für mich nach dem Spiel Deutschland-Südkorea war gar nicht mal so der Spielausgang überhaupt, sondern die größte Schande waren auch nicht all die Deppen, die genau meinten zu wissen, woran es gelegen hat, ne, im Netz, auf den Straßen. Dann natürlich auch bei mir die zwei Teufelchen auf der Schulter, die sich gestritten haben. Nein, das Peinlichste, das Bekloppteste und gleichzeitig ja irgendwie Überraschendste war das hier.
Komm schon, Mann. Los, Mario. Komm, Mario. Komm schon.
If I could start again.
Der kommt an!
Ein Werbespot mit Mario Götze, dem Siegtorschützen des WM-Finales 2014, ist nicht dabei bei dieser WM, weil er einfach nicht gut genug war. Er ist da zu sehen in allen möglichen Posen und ihr habt es gehört, Johnny Cash im Hintergrund. Götze dabei kickt er in so einer Industrielandschaft beim Training in Dortmund. Und dazu gibt es noch so lauter Einspieler von Pseudo-Berichten, haben wir auch gehört über ihn. Und am Ende dieser ewigen, ich glaube, der ist insgesamt so 2 Minuten lang, dieser Spot, wird ein Spruch eingeblendet. Da steht, what matters most is to keep trying. Also man muss einfach immer weiter versuchen, immer weiter versuchen. Und dazu gab es dann gestern direkt nach dem Spiel ein Foto von Mario Götze mit von 2014 von der WM und der Spruch, Jungs, holt den Titel 2020 wieder zusammen. Danach das Logo vom DFB und von Samsung, übrigens ein südkoreanischer Konzern. Und da ist so vieles einfach seltsam dran, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, dass die diesen Spot tatsächlich schon parat hatten, dass Samsung aus Südkorea kommt und Deutschland gegen Südkorea verloren hat und dass Götze so vollkommen überstilisiert in dem ganzen Spot war. Für mich war das so ein bisschen wie der Sargnagel, der Offenbarungseid. Noch nicht mal verlieren kann man im Fußball, ohne dass das Ganze gesponsert wird. Aber was will man auch erwarten nach dieser komischen Best-Never-Rest-Kampagne des DFB mit seinem Hauptsponsor Mercedes? Hören wir auch kurz rein.
Die Besten zu werden ist schwierig. Es zu bleiben noch viel schwieriger.
Also, das ist alles wohlgemerkt nach vielen, vielen Interviews, die Ex-Profis gegeben haben, wo sie über den übergroßen Druck im Profigeschäft geklagt haben, über körperliche Stresssymptome und so weiter. Ignoriert der DFB einfach, ne? Und macht diese Kampagne noch dazu mit so riesigen Dreckschleuderautos, das Ganze mitten in der Dieselgate-Affäre. Als gäbe es da nicht irgendjemand, der in einem Meeting mal sagt, ey Leute, Moment, ist vielleicht nicht das Umfeld, in dem man so eine Werbung macht. Ist vielleicht jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um Best Never Rest und Mario Götze nach dem Ausscheiden gegen Südkorea von einem südkoreanischen Konzern werben zu lassen. Ich bin an so einem Punkt raus. Vielleicht ist es ein guter Zeitpunkt, um mit dem Profifußball kurz mal abzuschließen, weil die nächste Vermarktungswelle steht uns schon bevor. EM 2020 findet in ganz Europa statt. So kann man den ganzen Kontinent zugleistern.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Klischee geht ja so ein bisschen so, ne? Olympiasieger, Weltmeister, Weltrekordhalter, die kriegen das Geld hinterhergeschmissen. Die wissen überhaupt nicht, wie viele Häuser sie sich noch bauen sollen mit ihren vielen Preis- und Sponsorengeldern. Die Realität sieht aber so ein bisschen anders aus. Nicht so wahnsinnig viele von den Olympiasiegern und Weltmeistern und Rekordhaltern schwimmen im Geld. Außer natürlich, sie sind Fußballer, die saugen dann das Geld aus dem Markt ab, wie nichts Gutes. Wer Randsportarten macht, wie Kanufahren, Schwimmen, Touren oder Fechten, der ist eigentlich chronisch klamm, auch wenn er oder sie vielleicht sportlich ziemlich weit oben ist. Was kann man da dagegen tun, wenn man sich doch eigentlich nur auf Sportliche konzentrieren will? Wollen wir besprechen mit Marc Huster, der war früher mal Gewichtheber und nicht irgendeiner, sondern mehrfacher Welt- und Europameister und hat 2x Silber bei Olympia gewonnen und auch sonst immer sehr weit vorne mit dabei gewesen. Hallo Marc.
Hallöchen.
Bist du mit Gewichtheben reich geworden?
Ja, an Erfahrung. Aber was das Monetäre betrifft, sicherlich nicht. Ich meine, mir ging es schon zu der Zeit, als ich gehoben habe, nicht schlecht. Aber so wie man das sich vielleicht in der Bevölkerung vorstellt, dass man da bei Weltmeisterschaften, wenn man da gewinnt und sowas, wirklich überschüttet wird mit Geld, das ist in sogenannten Randsportarten definitiv nicht der Fall.
Aber du hast doch 2x Silber bei Olympia gewonnen. Ich habe es gesagt, du bist Welt- und Europameister geworden. Gab es da überhaupt keine Knete dafür?
Naja, doch. Es gab natürlich natürlich die Unterstützung von der Stiftung Sporthilfe. Da gab es dann entsprechend monatliche Zahlungen, wenn man auch Olympiakader war. Es gab auch Prämien. Das war jetzt aber nicht so üppig, dass man jetzt danach sich eine Insel kaufen kann, sondern damit hat man letztendlich seinen Alltag bestreiten können. Und alles, was sonst so gelaufen ist, also zumindest kann ich da aus meiner Erfahrung reden, wenn es Sponsoringverträge gab, die sind jetzt nicht zustande gekommen, weil da ein Unternehmen irgendwelche Gewinnabsichten hatte, weil da sind wir einfach viel zu selten in Erscheinung getreten, sondern dann war es eher so ein Sympathiesponsoring. Also man hat sich mal kennengelernt irgendwo und dann hat einer gesagt, oh, das finde ich aber klasse, was du da machst. Oder er hat selber die Sportart mal betrieben oder die Kinder machen sowas. Und dann, du, das finde ich gut, was du machst und dir will ich helfen.
Warum ist das so? Wieso kriegen die Fußballer so viel mehr Geld und möglicherweise auch noch so Sportarten wie Formel 1 und in gewissem Maße auch noch Handball, aber die ganzen anderen nicht?
Naja, das ist letztendlich ein Ergebnis der fehlenden Darstellung bei den Medien. Fußball kommt jede Woche. Jeden Tag steht was in der Zeitung. Das heißt also, wenn ich mich dafür entscheide, als Sponsor mich dort zu engagieren, dann bin ich auch jeden Tag irgendwo mit im Gespräch, weil ich jeden Tag auch zu sehen bin. Und das ist, sagen wir mal, der große wirtschaftliche Faktor. Da sind dann auch die Sponsoren da, weil sie merken, da habe ich ja sehr viel Zielkontakt. Ja, da sind viele Leute, die das sehen und dann, sagen wir mal, mein Unternehmen diesbezüglich entweder sympathisch auch finden oder ja, dann dadurch der Umsatz vielleicht für das Unternehmen sogar gesteigert wird.
Kannst du uns verraten, wie viel Geld du als Gewichtheberprofi verdient hast mit Sponsoring und der Sporthilfe?
Da muss ich jetzt mal, also es war die Bundeswehrsportfördergruppe, die als Sponsor aufgetreten ist, da man sein Sold bekommen hat, aber eben sich aufs Training konzentrieren konnte. Es war die Stiftung Sporthilfe und es waren die Sponsoren, die man so für sich privat bekommen hat. Und dann gab es eben auch im Gewichtheben noch diese Bundesliga. Und da ist man vielleicht so auf, ich würde sagen, vielleicht 5.000 Euro gekommen.
Brutto.
Also brutto, ja, ja, klar. Ja, also damals war es ja noch D-Mark, Entschuldigung. Ich war ja noch zu D-Mark-Zeiten.
Also 5.000 aktiv. Mark oder 5.000 Euro?
5.000 Mark waren das so, was man so dann monatlich hatte, wenn man eben als Gewichtheber 10 Jahre lang an der Weltspitze gehoben hat.
Ja. Das ist ja jetzt nicht so wahnsinnig viel.
Nee, das ist nicht so wahnsinnig viel. Man ist in der Zeit gut durchs Leben gekommen, aber es ist eben nicht so viel, dass man sich halt wirklich so viel zurücklegen kann, dass man ein unbeschwertes Leben danach hat. Ne? Also es sind sicherlich auch Sportarten, sagen wir in der Leichtathletik oder so, wo man auch Weltcups noch hat, wo man vielleicht sogar noch ein bisschen mehr dazu verdienen kann. Aber es ist eben nicht so, wie man sich das vorstellt. Der wird Weltmeister und ist Millionär.
Toni Kroos verdient angeblich mit Sponsoring jetzt nicht so viel, nur so ein knappes Millionchen pro Jahr. Heißt es, Ronaldo und Messi sind eine ganz andere Liga, bei denen geht es eher so Richtung 20, 30, 40 Millionen pro Jahr an Sponsorengeldern. Und Marc Huster, den kennt ihr wahrscheinlich gar nicht, ne? Der war mal Gewichtheber in den 90ern, Weltmeister, Silbermedaillengewinner bei Olympia in Atlanta 96 und in Sydney 2000. Der hatte eher so 0 bis paar hundert Euro Sponsoreinnahmen, obwohl er Weltklasse war. Und das war, sagen wir es, eine Scheißerfahrung für ihn. Sau erfolgreich als Profisportler, aber eben auch keine Knete, um so wirklich damit auszukommen. Deswegen setzt er sich heute als ehrenamtlicher Botschafter der Initiative Top Sponsoring Dresden dafür ein, dass es Athleten aus Randsportarten besser geht als ihm.
Also dort geht es darum, dass wir Sportlerinnen und Sportler aus Dresden beziehungsweise auch der Umgebung unter die Arme greifen wollen. Das heißt also, dass wir, beziehungsweise ich als ehemaliger Gewichtheber natürlich auch weiß, wie schwer es ist, sich diesbezüglich zu vermarkten. Und dass wir gesagt haben, wir müssen noch irgendwas machen, dass die Sportler sich nicht mit Gedanken tragen, eventuell aufzuhören. Oder ja, abzuwandern, woanders hinzugehen, wo vielleicht die Wirtschaft etwas dann doch stärker ist und es sich ja dann mehr lohnt, auf Deutsch, diesen Sport zu betreiben. Und da ist dann diese Initiative entstanden, Top Sponsoring Dresden, wo gesagt wurde, Mensch, wenn wir Unternehmer finden, die das Herz an der richtigen Stelle haben, die sagen, ich würde gerne diese Sportlerinnen und Sportler mit unterstützen, habe jetzt aber nicht so ein riesen Budget. Und wir sagen, okay, wenn du damit leben kannst, dass dein Name jetzt nicht ganz in großen Lettern überall auf dem T-Shirt und sowas steht, sondern du unter dem Deckmantel Top-Sponsoring Dresden einer von den Sponsoren bist, die da entsprechend unterstützen wollen, dann hätten wir eine Möglichkeit, ein Pool zu entwickeln, wo durch viel Engagement, durch viele Unternehmen, die sagen, wir machen das, was entstehen kann.
Das und heißt, das, ein Gewichtheber aus Dresden hat dann auf seinem Leibchen Top Sponsoring Dresden drauf, aber dahinter kann auch die Sparkasse stehen oder das örtliche Omnibusunternehmen.
Genau, also das war die Idee, dass wir gesagt haben, passt auf, wir können die natürlich nicht zukleistern, aber wir wollen irgendwie helfen. Und wenn ihr als Unternehmen sagt, ich habe jetzt nicht so viel, um jetzt einen Exklusivanspruch zu haben, diesen Weltmeister jetzt zum Beispiel zu sponsoren und kann jetzt, ich nenne mal einfach mal eine Zahl, ich kann halt nur 2.000 im Jahr geben, das wird sicherlich nicht reichen. Und wir sagen, okay, wenn du das möchtest, wenn du unterstützen willst, dann kannst du hier im Boot mit dabei sein und das würde den Sportlerinnen und Sportlern helfen. So, und das, was eigentlich dann rauskam, war eben, dass die Sportlerinnen und Sportler gar nicht so fixiert waren auf das Geld, was dann am Ende rausgesprungen ist, sondern vielmehr gesagt haben, das Tolle ist, dass wir registrieren, dass das wahrgenommen wird, dass es Leute gibt, denen das nicht egal ist, was wir machen, dass man eben helfen will und dass es Leuten wichtig ist, dass wir hier in der Region bleiben. Und das ist einfach für die Sportler viel mehr so Genugtuung auch gewesen, Anerkennung für das, was sie leisten, als man vielleicht gedacht hat, dass sie das aufgewogen haben wollen im monetären Bereich.
Wie machst du denn sogenannte Randsportarten schmackhaft?
Letztendlich ist die Randsportart ist ja oft, sagen wir mal, eine olympische Sportart. Und olympische Sportarten haben in der Wahrnehmung, im Image, eine sehr ehrliche Wahrnehmung. Also jeder, mit dem du sprichst und über Olympiasportler sprichst, da sagen sie, ja, das weiß ich, die kämpfen, die machen, die malochen und sowas und die haben es so schwer, die nimmt man fast gar nicht wahr und die müssen immer wieder ackern. Also die Glaubwürdigkeit und die Akzeptanz, dass das harte Arbeit ist und dass die es verdient haben, die ist ganz groß. Aber man weiß eben nicht so richtig, wie soll ich denen denn helfen? Und wenn ich einem Sponsor, einem potenziellen dann sage, wenn du dort dich mit engagierst, hast du natürlich auch die Möglichkeit, damit in die Werbung zu gehen. Auf Deutsch in deiner internen und auch externen Kommunikation sagen, wir unterstützen Top-Sportler aus Dresden, Leipzig oder wie auch immer. Namentlich kann man die ja auch nennen. So, und das hat natürlich einen sehr hohen Sympathiewert, dass man sagt, guck mal, die setzen sich für die Leute ein, das finde ich cool. Man hat eine Akzeptanz in den eigenen Mitarbeiterreihen, weil oft ist dann eher so, ist sozusagen, wenn dann im Fußball sich engagiert wird, na toll, die es sowieso schon haben, da wird auch noch reingebuttert, die sollen lieber mal an uns denken. Aber wenn es darum geht, sich zu engagieren für Olympiasportler, ist dann doch eher eine hohe oder eine höhere Akzeptanz auch bei den Mitarbeitern da, zu sagen, das ist richtig. Finden wir gut, dass ihr euch dort engagiert.
Also, wenn ihr Interesse und ein paar Euro übrig habt, Top-Sponsoring Dresden wartet und freut sich auf euch.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
London. Eine Versteigerung persönlicher Erinnerungsstücke von Boris Becker, 50, ist vorzeitig beendet worden. Bis heute Mittag waren 81 Becker-Reliquien in einem britischen Auktionskatalog abrufbar. Nachmittags hätte die Auktion zu Ende gehen sollen. Das Geld der bis dato eingegangenen Gebote hätte jedoch bei weitem nicht gereicht, um Beckers Schulden zu decken. Gegen den möglicherweise bankrotten Leiminer läuft ein Insolvenzverfahren. Becker sah durch die Versteigerung sehr persönlicher Gegenstände wie Socken seine Würde verletzt. Auch Schuhe, Pullover sowie Pokale waren auf der Auktionsliste. Die Anwälte des Ex-Tennis-Profis hatten gegen die Zwangsversteigerung der 81 Souvenirs aus dem Hause Becker Einspruch eingelegt. Das Ex-Tennis-Ass sei seit April Attaché für Sport, Kultur und humanitäre Angelegenheiten der Zentralafrikanischen Republik. Damit könne er in einem Insolvenzverfahren nicht mehr belangt werden, so Beckers Anwälte. Ob Becker sich auf diplomatische Immunität berufen kann, bestreiten jedoch selbst hochrangige Politiker der Zentralafrikanischen Republik.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.